Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Am Mittwoch dieser Woche fanden in Istanbul wieder direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine statt. Dabei wurde ein Gefangenenaustausch vereinbart. 1200 Kriegsgefangene werden auf jeder Seite übergeben. Die ukrainische Delegation stellte bei den Gesprächen immerhin eine geänderte Atmosphäre fest. In der Frage eines möglichen Waffenstillstands gab es jedoch keinen Fortschritt. Derweil steht der ukrainische Präsident Selenskyj im eigenen Land heftig unter Druck. In mehreren Städten des Landes gab es Demonstrationen gegen ihn und das neue Antikorruptionsgesetz. Was militärisch im Krieg gegen Russland momentan geschieht und ob es Aussichten auf Frieden gibt, darüber spreche ich jetzt mit dem deutschen General AD Harald Kujat. Er war früher Generalinspekteur der Bundeswehr, Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, des NATO-Russland-Rates und der NATO-Ukraine-Kommission. Guten Tag, Herr Kujat.
Guten Tag.
Herr Kujat, schauen wir zunächst mal auf die militärische Lage. Mein Eindruck ist, dass sich außer um die Stadt Pokrovsk herum ansonsten nicht sehr viel bewegt an der Front. Wie ist Ihre Einschätzung?
Naja, die Russen haben in den letzten 2,5 Monaten durchaus erhebliche Geländegewinne erzielt. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Es ist nicht das primäre Ziel Russlands, Gelände einzunehmen. Sondern das primäre Ziel ist es, die ukrainischen Streitkräfte abzunutzen in einem Abnutzungskrieg, sie sozusagen verteidigungsunfähig zu machen. Wenn das nämlich der Fall ist, wenn die ukrainischen Streitkräfte nicht mehr weiter verteidigen können, dann fällt den Russen alles das zu, was sie ohnehin als militärisches Ziel verfolgen. Also das wird, glaube ich, im Westen nie so richtig gesehen. Wir schauen immer nur darauf, wird eine neue Ortschaft von den Russen eingenommen oder können die Ukrainer sie verteidigen. Tatsächlich ist es so, dass eine zusammenhängende Verteidigung der Ukrainer immer schwieriger wird und gerade auch in den letzten Wochen immer schwieriger geworden ist. Im Grunde ist das, was dort auf dem Gefechtsfeld geschieht, was wir Verzögerungsgefecht nennen. Also der Vormarsch der Russen wird verzögert, aber er wird nicht aufgehalten und er wird vor allen Dingen nicht zurückgeschlagen. Also es gelingt nicht, die Russen zurückzuschlagen oder ganz aus der Ukraine zu vertreiben. Das ist schon lange nicht mehr möglich. Das muss man immer wieder feststellen. Es ist und bleibt ein Abnutzungskrieg. Und letzten Endes werden sich die Dinge entweder tatsächlich auf dem Gefechtsfeld entscheiden oder aber, und das sehen wir im Augenblick, es gibt eine erhebliche politische Krise in der Ukraine selbst. Es gibt Massenproteste seit einigen Tagen, weil die Korruptionsbehörden in ihren Möglichkeiten eingeschränkt werden. Es ist also eine deutliche Legitimitätskrise des ukrainischen Präsidenten. Also das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die politische Situation extrem schwierig ist, dass die wirtschaftliche Lage katastrophal ist und dass der größte Unterstützer der Ukraine, die Vereinigten Staaten, sich ja doch etwas zurückziehen aus dieser Unterstützung und das im Wesentlichen auf die Europäer verlagern.
Jetzt wollen ja Deutschland und andere europäische Staaten der Ukraine noch mehr Patriot-Systeme zur Luftverteidigung kaufen und zur Verfügung stellen. Die USA sollen sie dann liefern. Ein Patriot-System kostet 400 Millionen Dollar, habe ich gelesen, was die Europäer dann bezahlen. Jede einzelne Patriot-Rakete, die nur einmal abgeschossen werden kann, kostet zwischen 4 und 8 Millionen Dollar. Lohnt sich dieser ganze Aufwand? Also wird sich durch diese Patriot-Systeme die Lage der Ukraine entscheidend verbessern?
Also die strategische Lage wird dadurch überhaupt nicht beeinflusst. Die Ukraine ist nicht in der Lage, die strategische Lage zu ihren Gunsten zu wenden. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Es wird natürlich der Schutz von wichtigen strategischen Punkten, aber auch von Städten und so weiter, durch die Lieferung von Luftverteidigungssystemen verstärkt. Das steht außer Frage. Es war aber dieser Deal, ich spreche jetzt immer in der Sprache Trumps, der war etwas anders geplant eigentlich. Die ursprüngliche Idee war ja, dass diese Systeme in den USA gekauft werden, von dort geliefert werden und wir bezahlen. So ist es nun nicht mehr. Nun ist die Entscheidung gefallen, dass wir die vorhandenen Systeme liefern, also aus deutschen Beständen, die Norweger beispielsweise auch, Was natürlich den Vorteil hat, dass diese Systeme relativ schnell in der Ukraine ankommen und wir dann in den Vereinigten Staaten Ersatz kaufen, der dann natürlich erst in den nächsten Jahren produziert wird. Das heißt, wir schwächen ganz erheblich unsere eigene Verteidigungsfähigkeit. Also nicht nur wir, nicht nur Deutschland, sondern auch andere, die sich daran beteiligen, nehmen also diese Defizite für einige Zeit in Kauf. Und wir übernehmen die finanziellen Kosten. Ja, zu 100%, wie Trump ausdrücklich betonte. Der NATO-Generalsekretär fand das logisch. Naja, in gewisser Weise hat er recht, denn die Vereinigten Staaten, insbesondere Trump, dessen erstes Ziel ist es ja, einen Verhandlungsfrieden zu erreichen, die beiden Kriegsparteien an einen Tisch zu bringen und dann, wie er es nennt, einen Deal, also einen Verhandlungsfrieden zu erreichen. Die Europäer haben in 3,5 Jahren nicht einen einzigen Versuch unternommen, mit einem konkreten Vorschlag diesen Krieg zu beenden, in dem eine Friedensvereinbarung erreicht wird, sondern sie setzen weiter darauf, die ukrainischen militärischen Fähigkeiten zu stärken und somit den Krieg fortzusetzen. Insofern erscheint es aus amerikanischer Sicht ja offenbar logisch, dass sie dann auch die daraus entstehenden finanziellen Kosten übernehmen. Aber so kann es natürlich nicht endlos weitergehen. Und ich will das an diesem Punkt noch einmal hinzufügen. Dieses Ultimatum, das Trump ausgesprochen hat, dass nämlich innerhalb von 50 Tagen ein Deal, also ein Verhandlungsergebnis erreicht werden soll. Andernfalls werden Sekundärsanktionen verhängt, wohl in erster Linie gegen China, Brasilien und Indien. Das übt natürlich einen gewissen Druck aus auf beide Seiten, eigentlich auf Russland und auf die Ukraine. Nun kommt hinzu, und das gibt mir in gewisser Weise den Ansatz für Hoffnung, dass nach Berichten, die jetzt seit einigen Tagen kursieren, der chinesische Präsident Xi Jinping sowohl Putin als auch Trump für den 3. September nach Peking eingeladen hat. Da gibt es eine große Parade in Peking. Nach meiner Kenntnis hat Putin diese Einladung angenommen und Trump hat gestern davon gesprochen, dass es wohl in nächster Zukunft zu einem Zusammentreffen kommt. Sollte dieser Dreiergipfel zustande kommen, dann wird davon mit Sicherheit ein positives Signal für ein Ende des Krieges ausgehen. Und es ist ja auch interessant, dass sich gerade diese Zeitlinien auch überschneiden. Also Anfang September läuft diese 50-Tage-Frist aus, dann findet gleichzeitig dieses Treffen statt. Also ich will nicht überoptimistisch klingen, aber vielleicht, wenn diese drei Präsidenten dort zusammenkommen, dann stehen sie selbst ja auch unter dem gewissen Zwang, einen Erfolg zu produzieren. Und das könnte vielleicht dazu führen, dass davon Anstöße ausgehen für wirklich konkrete Friedensverhandlungen.
Wobei Wladimir Putin sich ja bislang nicht von den Forderungen Donald Trumps hat beeindrucken lassen, muss man ja auch sagen.
Nein, es ist etwas anders. Wissen Sie, am Anfang war es ja so, da hat Trump starken Druck auf Zelensky ausgeübt und hat dann ja auch verschiedene Telefongespräche mit Putin geführt, die zunächst mal alle positiv von ihm kommentiert wurden. Aber Putin hat sich eben nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass er das Momentum, das im Augenblick auf dem Gefechtsfeld zugunsten Russlands entstanden ist, natürlich so lange wie möglich nutzen will, um seine strategischen Ziele zu erreichen. Aber wir wissen auch, das sagt auch die amerikanische Regierung, Putin ist nach wie vor zu Verhandlungen bereit, auch wenn Trump sich sehr enttäuscht über das Verhalten gezeigt hat. Trump ist eben jemand, der einen schnellen Erfolg sucht, der das im Grunde wie ein Geschäftsmann unilateral fährt. Und dem hat sich in der Tat Putin entzogen. Aber nun sind die Dinge ja relativ klar geordnet durch dieses Ultimatum. Und ich denke, daraus könnte sich etwas ergeben.
Der bekannte und immer sehr gut informierte US-Reporter Seymour Hersh hat kürzlich geschrieben, er habe in Washington auch aus Regierungskreisen erfahren, dass die US-Regierung Selenskyj loswerden will, freiwillig oder mit Gewalt, wie er schreibt. Und anstelle Selenskyjs soll der beliebte General Valeri Saluschny treten, der ja momentan ukrainischer Botschafter in London ist. Können Sie sich so etwas vorstellen?
Oh ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. den sie die Vereinigten Staaten wollen, offenbar verhindern, dass Selenskyj weiter einer Friedenslösung im Wege steht. Und sie wollen aber auch einen politischen Kollaps der Ukraine vermeiden. Die Ukraine soll als Akteur sozusagen in den diplomatischen Bemühungen um eine Friedenslösung natürlich eine Rolle spielen. Und das kann aus Sicht der amerikanischen Regierung offensichtlich nur von einer neuen ukrainischen Regierung geschehen. Denn es ist ja auch so, dass die kritische militärische Lage möglichst schnelle Fortschritte auf dem Weg zu einem Frieden erfordert. Und Sie sagten es ja bereits, Simon Hirsch ist immer sehr gut informiert. Ich denke, dass das sehr real ist und dass das auch innerhalb dieses Zeitfensters bis September sich möglicherweise ergeben wird. Sie wissen ja, Selenskyj ist auch von der Biden-Regierung sehr kritisch gesehen worden, weil er sich nicht an Absprachen hielt und immer wieder weitreichende Waffensysteme forderte, um die USA und damit auch die NATO durch Angriffe auf der interkontinentalstrategischen Ebene in den Krieg mit Russland hineinzuziehen, beispielsweise durch Angriffe auf das russische Frühwarnsystem. Und in der Zeit der Präsidentschaft von Trump haben die Ukrainer ja dann auch einen Angriff erneut auf die russische Bomberflotte unternommen. Es ist nicht der Schaden eingetreten, von dem Sie sprachen, aber immerhin sind sowohl Russland als auch die Vereinigten Staaten ja verpflichtet, nach ihrem gemeinsamen Startvertrag diese Bomber ungeschützt auf dem Rollfeld zu platzieren. Und die USA hätten eigentlich ihren Verbündeten daran hindern müssen, diesen vertraglich geregelten, schutzlosen Zustand der russischen Flugzeuge auszunutzen. Und wie gesagt, es ist ja auch so, dass der ursprüngliche amerikanische Friedensplan, mit dem Trump sozusagen seine Präsidentschaft begonnen hatte, ohnehin vorsah, dass relativ schnell Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, und zwar in einem zeitlichen Zusammenhang mit einem Verhandlungsabschluss in der Ukraine, erfolgen. Und Sie wissen ja, auch Putin bezeichnet Selenskyj als einen illegitimen Präsidenten. Also hier gibt es sogar eine gewisse Übereinstimmung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Was Saluschny betrifft, muss man eben betonen, dass Saluschny über enorm hohe Zustimmungswerte während seiner aktiven Dienstzeit als militärischer Oberbefehlshaber verfügte, während Selenskyj doch die Zustimmungswerte dramatisch in den Keller gesunken sind. Und Saluschny ist ja von seinem Posten wegbefördert worden als Botschafter nach London, weil er eben sehr früh erkannt hat, dass dieser Krieg für die Ukraine nicht gewonnen werden kann. Er hatte schon vor dieser großen Sommeroffensive 2023 Forderungen gestellt an Unterstützungsmaßnahmen, die Voraussetzung waren, um überhaupt einen Erfolg erzielen. Diese Forderungen sind nicht erfüllt worden. Und so hat er dann, ich glaube im November 2023, im Grunde den Fehlschlag zugegeben und gesagt, wir haben jetzt eine Pattsituation und wir kommen nicht weiter. Und da befand er sich in Übereinstimmung mit dem damaligen amerikanischen Generalstabschef Mark Milley, der etwa zum gleichen Zeitpunkt gesagt hat, die ukrainischen Streitkräfte haben erreicht, was man von ihnen erwarten kann. Mehr ist nicht drin und jetzt müssen Verhandlungen beginnen. Und auch Mark Milley, wie wir wissen, ist dann seines Postens enthoben worden. Also Sie sehen, es ist immer sehr, sehr schwierig, sagen wir, für Politiker, die Realitäten zu akzeptieren. Das sieht man in diesem Ukraine-Krieg täglich.
Über die neuesten Entwicklungen im Ukraine-Krieg sprach ich mit dem früheren Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.